Und man merkt einfach in so einer Zeit, wie unglaublich verändernd eine neue Komponente im Unternehmen sein kann.
Und es ist nun mal auch was komplett anderes, wenn man wirklich eine Vollzeitkraft hat, eine erfahrene Vollzeitkraft hat.
Jemand Viertes, nicht nur du, nicht nur Evelyn, sondern jetzt auch noch sie.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Glühchianti und Glühriesling, eurem Weihnachtspodcast, wie man sagen könnte. Denn bevor wir in unseren normalen Start gehen, muss ich hier einmal kurz anmerken, dass Paula tatsächlich mit einem weißen Glühwein und ich tatsächlich mit einem roten Glühwein hier sitze. Deswegen, aber wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling. Mittlerweile Folge 42, meine Liebe. Mhm. Mein Name ist Carmine Siena, man nennt mich auch Mino, das ist ein bisschen einfacher, und mir gegenüber sitzt meine leicht beschwipste, aber wundervoll aussehende Co-Founderin, Co-Hostin, beste Freundin, pack noch irgendwas dazu, Paula Vorbeck. Paula, wie geht's dir denn, meine Liebe?
Also erstens habe ich heute noch keinen Schluck getrunken. Ich trinke hier den ersten Glühwein mit dir, weil das Tradition ist.
Ja.
Und zweitens stelle ich mich hier nicht als Alkoholikerin dar.
Das würde ich jetzt auch so sagen, einfach um vor den Hörerinnen und Hörern gut da zu sein.
Wie immer leicht beschwipst, ja. Nee, mir geht es gut. War eine anstrengende Woche, muss ich sagen. Also ich bin wirklich geschafft. Wir haben jetzt gerade Freitagabend für die Hörerinnen und Hörer. Und du kommst mich ja morgen besuchen für den Geburtstag deiner Patentochter, meiner Tochter. Und dementsprechend bin ich eigentlich nur von Schreibtisch zum Einkaufen, wieder zum Schreibtisch, zum Dekorieren hin und her gesprungen diese Woche. Und ja, war emotional etwas aufgewühlt, aber morgen ist es soweit. Und ich freue mich, es war auch eine erfolgreiche Zeit jetzt, auch mit Compounder. Wir haben einiges zu erzählen und ich würde sagen, let's go.
Let's go.
Was ist das heutige Thema?
Meine lieben Hörerinnen und Hörer, bevor wir auf, ich sag mal, die Neuigkeiten, die sich so bei uns in der Firma abgespielt haben in den letzten zwei Wochen kommen, möchte ich einmal ganz kurz anmerken, dass wir ein wundervoll schönes Podcast-Projekt haben bzw. teilnehmen durften. Und das wurde vom lieben Gerd Mengel organisiert. Gerd Mengel ist bei Compounder einer unserer Partner. Wir haben ihn gar nicht so lange her kennengelernt, ist ein Schulleiter. Eigentlich auch ein sehr, sehr bekannter, ich würde ja fast sogar sagen Influencer, auch wenn ich diesen Begriff einfach nicht gerne mag, aber Influencer hier im Bildungsbereich in Deutschland. Vielleicht kennt ihr ihn auch, hat selbst einen Podcast, KI und Kreide genannt. Da waren wir auch selbst schon zu Gast, wir zu dritt tatsächlich. Und er hat jetzt auf die Beine gestellt ein Podcast-Projekt mit dem Namen United Podcasts for Education. Und das wurde heute veröffentlicht, Freitag, am Tag der Bildung. Und das sind 24 Stunden langer Podcast tatsächlich. Ein Zusammenschnitt aus ganz vielen verschiedenen Podcasts, die quasi sich um die Bildung in Deutschland bemühen, darüber reden oder wie wir eben über ein EdTech-Startup berichten. Und da sind wir Teil. Könnt ihr gerne mal reinhören, verlinken wir unten in den Shownotes. Wollte ich einfach nur mal anmerken, dass wir uns super, super darüber gefreut haben. Gerd, wenn du zuhörst, vielen lieben Dank für deine Einladung. Hat unglaublich Spaß gemacht. Wir werden unseren Ausschnitt auch in der kommenden Woche als Bonusfolge selbst veröffentlichen hier über Chianti und Riesling. Trotzdem, seid so gut, schaut mal oder hört mal rein, auch was die anderen sozusagen haben. Ich finde es fantastisch.
Ja, vor allem, wenn man mal sieht, was für bekannte Namen dort mitmachen. Von Verena Pauster über Paul Ronsheimer, ne, dem bekannten Journalisten, auch Kriegsjournalisten, der viel in Kriegsgebieten unterwegs ist. Ja, die ganze Bildungsbranche quasi hat er zusammen getrommelt. Und jeder, der irgendwie zu dem Thema was Ordentliches zu sagen hat oder sich irgendwie engagiert. Und deswegen ist das auch so eine große Ehre für uns, dass wir da mitmachen dürfen, ne, weil wir ja mit Compounder auch versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Obwohl, muss man auch sagen, es in diesem Podcast ja eher so um die digitale Bildung geht, ne, also quasi Lerninhalte und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern und Lehrern.
Genau. Also eher sekundärer Bereich statt tertiärer Bereich, in dem genau. wir eigentlich unterwegs sind. Ne?
Genau, aber wir versuchen ja den Weg vom Sekundären in den Tertiären zu erleichtern. Ne? Mhm. Und deswegen passen wir da schon ganz gut rein. Ich finde auch, dass man den Zugang zur Bildung nicht vergessen darf. Ne? Ich nehme ja. immer das Beispiel, das sage ich tatsächlich auch in jedem Investoren-Meeting, wenn die Frage aufkommt, wie kamt ihr auf die Idee oder warum findet ihr das für so wichtig, dann sage ich immer, naja, wir statten unsere Klassenzimmer mit iPads und Hightech aus. Mhm. Aber vergessen die Schritte danach, ja. Also wenn ich meine Hausaufgaben perfekt online auf die Cloud hochladen kann oder Lehrer sich das wieder runterladen können und so weiter, ist das toll. Aber wenn ich dann wieder mit einer Briefeule meine Bewerbung an der Uni schicken muss ja. oder auf eine Kreidetafel schreiben muss, dann ist das natürlich nicht so toll. Absolut, ne? Dann fehlt da einfach die Konstanz. Genau. Deswegen wäre das super, dass wir da mitmachen durften. Ich hoffe auch, dass das Compounder und auch unserem Podcast Kärntier und Riesling ein bisschen ja, Aufschwung gibt. Hm. Werden ja sicher auch einige hören. Und ich bin sehr, sehr gespannt, auch was die anderen zu sagen hatten. Ja. Da gebe ich dir recht.
Absolut. Von daher, da das ja jetzt nach der Veröffentlichung von Gerds Podcast rauskommt, lasst uns doch gerne mal einen Kommentar da, wenn ihr jetzt auf uns gekommen seid durch diesen Podcast. Das würde uns auch interessieren, einfach mal um zu sehen, wie ihr uns quasi kennengelernt habt.
Ja, das wäre super, sehr gerne. Ja, es ist viel passiert die letzten 2 Wochen, auf jeden Fall bei uns intern, ne? Also wir hatten ja auch wirklich jetzt 2 Wochen von neuen Gegebenheiten, neuen Workflows, in die wir reinarbeiten mussten. Ja. Und man merkt einfach in so einer Zeit, wie unglaublich verändernd eine neue Komponente im Unternehmen sein kann. Ne? Ja. Also wenn sich eine, ich sag mal, Kleinigkeit oder größere Kleinigkeit ändert oder hinzukommt, was dann alles an Dynamiken passieren im Unternehmen. Ja, in unserem Fall war das jetzt eine Vollzeitangestellte, tatsächlich unsere erste Vollzeitangestellte, die seit dem 1. Dezember jetzt für uns tätig ist und die auf jeden Fall, würde ich sagen, frischen Wind in die Firma gebracht hat, ja, die liebe absolut. Priya. Die selbst schon seit 2015 im Weiterbildungsmarkt oder im Hochschulmarkt unterwegs ist und sehr viel Erfahrung mitbringt, sehr viele Kontakte mitbringt und dementsprechend hier wirklich Stimmung macht. Min, und was war dann dein Eindruck, die ersten Tage von ihr?
Ja, also zunächst habt ihr ja das Onboarding übernommen. Da hatte ich erstmal nichts mit zu tun gehabt, weil sie ja nicht in meinen direkten, ich nenne es mal Befugnisbereich sozusagen, reinfällt. Sie ist ja bei uns eingestellt als Leiterin Internationalisierung oder Head of Internationalization, wenn man es auf Englisch haben möchte. Idee dahinter ist ja quasi, dass sie jetzt für diesen gesamten internationalen Bereich, internationale Studierende etc. zuständig ist. Denn genau das hat sie vorher für Hochschulen gemacht. Und macht das jetzt eben für uns. Und ich muss sagen, trotz dass ich am Anfang nicht damit involviert war, habe ich quasi ab dem zweiten Tag an auch fast jeden Tag trotzdem auch mal mehr, mal weniger mit ihr zu tun, weil sie eben auch viel, wie du sagst, Veränderungen reinbringt im Sinne von neue Prozesse, die sie mit uns jetzt zusammen aufsetzt, in ihre Erfahrung quasi mit einbringt, um uns da eben zu helfen, wie wir die Hochschulansprache anpassen können, wie wir Verhandlungen über Provisionen angehen können, wie wir Netzwerke mit unseren internationalen Agents etc. umsetzen. Also da kommt viel frischer Wind rein, das ist unglaublich erfrischend einerseits, andererseits natürlich auch anstrengend insofern, dass da jetzt viel zu tun ist auch. Wir hatten es gerade eben noch vor dem Podcast drüber, dass wir halt oder ihr beide primär auch jetzt viele lange Calls mit ihr habt, die produktiv sind, aber natürlich trotzdem auch viel Zeit rauben. Aber das ist natürlich eine tolle Sache, weil wir eben jetzt sehen können, okay, wie können wir uns schnell viel besser quasi aufstellen? Und es ist nun mal auch was komplett anderes, wenn man wirklich eine Vollzeitkraft hat, eine erfahrene Vollzeitkraft hat, im Vergleich zu, ich sag mal jetzt, 4, 5 Werkstudenten. Und was man vielleicht auch noch mit dazu sagen muss, und das, da bin ich auch mal auf deinen Eindruck, sage ich mal, gespannt. Priya ist ja deutlich älter als jeder von uns. Also bis jetzt waren wir immer älter beziehungsweise gleich alt. Ich bin immer mit etwas Abstand der Älteste im Unternehmen gewesen, trotzdem. Jetzt haben wir aber jemanden, der, ich will hier gar nicht so nahe treten, aber ich glaube Anfang, Mitte 40 ist, ne, wenn ich mich nicht täusche. Mhm, ja. Wie gesagt, halt fast 10 Jahre Erfahrung auch schon in dem Bereich hat. Wie siehst du das? Wie ist das jetzt so als Chef von jemandem, der älter ist?
Ja, ich sehe mich gar nicht so viel als Chef von ihr, sondern eher als jemand, der mit ihr zusammen an einem tollen Projekt arbeitet, weil sie wirklich, sie hat sich sofort auf unsere Ebene gestellt, also auch gewollt, ne? Mhm. Also sie übernimmt einen komplett eigenen Bereich, leitet den, baut den auf, baut neue Prozesse und hat da auch komplette, natürlich mit Rücksprache mit uns, Entscheidungsfreiheit, ne? Mhm. Weil da wirklich auch jetzt viel passieren muss und sie das auch alles umsetzen kann. Sie weiß, wie es geht. Und es tut uns unglaublich gut, so jemanden im Unternehmen zu haben. Das ist mir direkt in den ersten Tagen aufgefallen, aber je mehr wir mit ihr jetzt zusammenarbeiten, wirklich, es ist erstaunlich. Sie geht in die Meetings selbstbewusst. Sie spricht perfektes Englisch. Sie kann mit Leuten auf der ganzen Welt umgehen. Sie bringt ein riesen Netzwerk mit, das sie halt durch ihre Erfahrung im Arbeitsleben schon gesammelt hat. Mhm. Einfach unglaublich viel Input. Klar müssen wir das alles verarbeiten. Wir müssen immer noch die Entscheidungen treffen, welche Zahlen schreiben wir in welchen Vertrag rein, natürlich. Klar. Aber ohne sie wären wir an diese Leute gar nicht rangekommen, weil wir gar nicht wüssten, dass diese existieren und mhm. was die für eine Aufgabe haben, ja. Deswegen gebe ich ihr da gerade auch ziemlich freien Spielraum. Ich kann auch nicht so viel sagen, ob das jetzt alles so unfassbar gut aufgeht, wie sie das sagt, ne, weil sie arbeitet jetzt eine Woche für uns. Aber wir kennen sie ja schon sehr lang.
Ja.
Das heißt, wir wollten sie ja schon eigentlich vor vielen Monaten schon einstellen. Da war uns das aber noch zu früh. Da war auch die Firma noch nicht so weit. Da war sie auch noch nicht so weit. Also wir haben jetzt zu einem Zeitpunkt gehandelt, wo wirklich beide Parteien ready waren und mhm. das auch wollten. Auch sie wollte das unbedingt und hat sich super gefreut, als ich sie angerufen hatte und gemeint habe, hey, ich würde dich gern einstellen. wir würden dich gern einstellen.
Mhm.
Hat sich super gefreut, hat sich auch in Berlin mit uns getroffen, hat, ohne dass wir eigentlich was gesagt haben, sofort eine riesen Liste mitgebracht, was sie alles für uns tun kann und was sie sofort umsetzen möchte. Und einfach so frische Ideen, auf die wir auch nicht gekommen wären, ja, beziehungsweise vielleicht schon irgendwann, aber halt, ne, wenn so ein frischer Wind reinkommt, passieren ja gleich direkt 1000 Dinge in deinem Kopf.
Mhm.
Und was mir am meisten gefällt an dieser Situation ist, dass ich weiß, egal ob ich gerade mit einem Investor spreche oder mit einer Hochschule oder sonstigem, jemand Viertes, nicht nur du, nicht nur Evelyn, sondern jetzt auch noch sie, kümmern sich um einen ganz wichtigen Part in dieser Firma Vollzeit, mhm. 40 Stunden die Woche, meistens sogar länger. Sie arbeitet meistens noch echt viel länger, als sie eigentlich müsste, um einfach Vollgas zu geben. Ne?
Ja.
Und diese Work Ethic, dieser unbedingte Wille, was zu verändern, ja, den haben wir jetzt gewonnen. Wir haben fast eine Mitgründerin gewonnen.
Mhm.
So kann man sich das eigentlich vorstellen. Die ist wirklich ein Glücksgriff. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, wir werden in unserem unternehmerischen Leben wahrscheinlich auch noch, ich sag mal, ohne jetzt jemanden zu beleidigen, aber Fehleinstellungen tätigen.
Ja, klar, natürlich. Ja,
die man dann auch wieder entlassen muss. Das passiert jedem Unternehmer. Aber was es dir bringt, wenn du richtig einstellst, siehst du halt an ihr.
Genau.
Und das ist wirklich, sie ist wirklich ein großer Gewinn für Compounder.
Ja.
Großer
ja,
Gewinn.
Absolut. Ja, du hast ja auch gerade gesagt, sie spricht perfektes Englisch. Das heißt, spricht sie denn eigentlich Deutsch?
Ja, sie kommt jetzt nicht direkt aus Deutschland. Sie spricht aber Deutsch, beziehungsweise lernt es auch intensiv. Aber das ist kein Problem, weil sie ist ja für einen Bereich bei uns zugeteilt, wo du wirklich 100% Englisch sprechen musst.
Ja.
Wir drei sprechen soweit. Du sprichst natürlich 100% Top-Englisch. Evelyn und ich können auch ganz gut Englisch. Vor allem können wir auch Vertragsenglisch. Das ist natürlich auch hilfreich. Wir sind jetzt noch nicht so Mattertang-ähnlich wie du, aber dafür gibt es ja auch einen ChatGPT und einen Nino. Ja? Also kriegen wir schon alles hin.
Aber pass auf, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Nämlich, also klar natürlich, aber jetzt ist unsere Firma quasi kosmopolitisch geworden. Denn de facto müssten wir ja ab nächster Woche Montag, wir haben nämlich alle zwei Wochen Montag unsere Team-Meetings, wir haben das nämlich quasi bei uns in der Firma so gelöst, ich glaube, da haben wir noch nie drüber geredet, die Meetings insofern auf Minimum zu reduzieren, um effizient zu bleiben. Wirst du das vielleicht selbst während der Zeit der Pandemie alle auf Online-Meetings abgesprungen, du hingst auf einmal nur noch in Online-Meetings rum, das ist einfach nur noch ätzend und lange geworden und wir haben uns dazu entschlossen, nachdem wir eine Weile lang jeden Montag das hatten, auf alle zwei Wochen zu machen. Und jetzt ist am Montag unser erstes Team-Meeting, bei dem dann Priya auch mit dabei sein wird. Und dann ist es kosmopolitisch aus diesem Grund, weil wir dann wohl auf Englisch switchen müssen.
Ja, und ich glaube, das ist auch kein Problem. Also auch unsere unsere anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen, glaube ich, auch gut Englisch. Mhm. Und ich glaube, das ist auch heutzutage in einem Unternehmen wie unserem, also Voraussetzung. Ich meine, guck mal, wir onboarden jetzt gerade auch eine internationale Uni nach der anderen. Ja? Ja. Also nicht nur Deutsche. Es ist völlig normal, dass wir hier Englisch sprechen. Und das wird wahrscheinlich, schau dir Simple Club an, es wird wahrscheinlich irgendwann so sein, dass das eine komplett englischsprachige Kultur hier wird. Mhm. Und wir werden auch viele, und das erweitert ja auch unsere Möglichkeiten, ja, auch was das Einstellungspotenzial angeht. Klar, wir sind eine deutsche Firma und wir drei reden auch Deutsch miteinander, klar. Und wir kommunizieren auch unsere Marketingaktivitäten weitestgehend auf Deutsch, auch wenn wir es auch für Internationale ausspielen. Aber ich finde, da müssen wir uns überhaupt nicht zurückhalten und so früh wie möglich umstellen, wäre, glaube ich, das Schlauste, meiner Meinung nach. Und das war jetzt mit Priya klar. Also das Witzige ist, das haben wir auch noch nie gemacht, aber das ist mir neulich mal aufgefallen. Wir sind ja überwiegend Frauen im Unternehmen, ne? Sowohl die Werkstudenten als jetzt auch mit Evelyn, Priya und ich sind natürlich auch in der deutlichen Überzahl zu dir, was die Vollzeitangestellten angeht. Aber also das war ja nie Thema. Also es war auch nie, also Priya hätte auch ein Mann sein können und wir hätten auch alle Werkstudenten als Männer einstellen können, wenn die Qualifikation und wenn die Gegebenheiten so halt wären. Ja? Genau. Das war ja bei uns nie, oh, wir müssen Frauen einstellen, nie. Wir haben immer nach Qualifikation eingestellt und zum richtigen Zeitpunkt die richtige Person gesucht. Und da sieht man mal, wie erfolgreich das sein kann, wenn man sich halt nicht an irgendwelche, jetzt werde ich wahrscheinlich angekreidet, aber an irgendwelche Quoten halten muss. Ja.
Ja, klar.
Sondern das tut, was fürs Unternehmen am besten ist.
Richtig.
Und das würde auch, ich sag mal, von diese Firmen, die immer diese alten weißen Männer an der Spitze, die Vorwürfe, die es da immer gibt, auch diesen Unternehmen würde das natürlich richtig gut tun. So eine Herangehensweise. Und das machen die ja auch vermehrt jetzt. Genau, aber auf jeden Fall tolle Frau, tolle Energie, wirklich professionell, smart. Findet uns auch, hat jetzt mir heute in einem Meeting mal gesagt, in einem Nebensatz, dass sie das unglaublich findet, wie wir drei in unserem Alter schon arbeiten können. Ne? Also, dass wir Dinge von ihr kriegen und sofort gemacht wird. Also es wird nichts rausgeschoben, weil wir gar keine Zeit dafür haben. Wir haben so viel auf dem Tisch. Du musst so Dinge direkt erledigen. Ja. Wie professionell das alles ist, wie gut wir kommunizieren. Also da haben wir auch ein Lob bekommen mal. Das ist auch schon mal auch schön zu hören, weil wir das ja immer nur aus unserer Brille sehen. Ja, und ich glaube, dass wir da wirklich ein tolles Team jetzt aufbauen. Ich würde das immer so halten, dass wir Leute nicht so aktiv suchen, sondern sie finden. Mhm. Das wird wahrscheinlich nicht immer klappen, aber wir haben sie wirklich gefunden. Wir haben sie nicht gesucht, wir haben sie gefunden.
Ja, das war ein absoluter Glücksgriff gewesen mit ihr.
Ja, das war toll.
Mhm. Ja, absolut. Nein, ich finde, das ist ein schöner Schritt. Ein Schritt, der uns gewaltig voranbringt. Ne? Gemäß dem Motto, ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit, in unserem Fall dann quasi ein großer Schritt für Compounder. Und ja, ich hatte das mit dem Kosmopolitischen quasi angesprochen, weil das einfach natürlich auch ein großer Wechsel ist. Ne? Also jetzt aus der, nicht, dass es uns, also dass wir uns unwohl fühlen dabei, aber dieses so aus der Komfortzone raus. Also jetzt, wir haben jetzt jemanden drin, der hat auf jeden Fall Know-how. Wir müssen ihr nichts beibringen, wir können eher von ihr lernen. Und wir waren die ganze Zeit eigentlich eher in der Lehrerrolle sozusagen und haben hier bequem auf Deutsch die ganze Zeit gequatscht sozusagen. Jetzt werden wir ein internationales Team und ja, das finde ich einfach super spannend und bin sehr gespannt darauf, wie sich auch jetzt so Compounder quasi alleine in den nächsten Wochen noch verändert. Das ist einfach eine schöne Sache für mich persönlich in dem Moment. Also habe ich einfach so drüber nachgedacht eben.
Ja, absolut.
Und jetzt zum Abschluss, gibt es denn Neuigkeiten aus der Finanzierungsfront?
Ja, ich habe tatsächlich Updates, die ich noch mal kurz hier droppen wollte. Klar, können wir gerne mit der Finanzierung anfangen. Also es gibt jetzt keine großen Bewegungen. Wir haben ein paar Gespräche geführt wieder. Mhm. Zwei davon sehr erfolgreich, die anderen auch erfolgreich. Aber bei zwei war ich wirklich super, super zufrieden, auch vom Gegenüber. Wir haben jetzt neue ausgemacht für nächste Woche. Für vor Weihnachten sind tatsächlich noch viele geplant. Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, dass dann vor Weihnachten erstmal kein Budget mehr da ist oder wie auch immer. Aber das ist bei den Fonds einfach anders. Oder gibt ja auch Partner oder muss ja nicht unbedingt ein VC sein, ja?
Klar.
Welche Sorten es gibt, könnt ihr ja nachhören in unserer Finanzierungsfolge von vor einem Jahr ungefähr. Genau, wir haben da so ein System aufgebaut, dass wir quasi immer wieder neue kontaktieren, schriftlich, da auch viele Infos schon mitschicken. Und dann kommt es darauf an, ob es zu einem Gespräch kommt oder nicht. Mhm. Und das ist jetzt schon sehr oft der Fall gewesen tatsächlich. Also unsere Informationen scheinen ansprechend zu wirken. Und dann führt man das erste Kennenlernen und wird dann quasi entweder in die Investmentrunde reingenommen oder nicht. Und das wurden wir jetzt schon sehr, sehr oft. Das heißt, es wird jetzt gerade im Hintergrund diskutiert, gehen die mit uns in die DD, also in die Due Diligence oder nicht. Mhm. Ne?
Ja.
Und darauf warten wir jetzt halt. Aber wir warten nicht, sondern wir sind proaktiv und schreiben immer wieder neue an. Das passiert jetzt gerade die ganze Zeit im Hintergrund. Zweites Update, Thema öffentliche Hochschulen. Ne? Mhm. Hatte ich ja auch immer mal wieder hier angesprochen. Die zwei, auf deren Rückmeldung ich warte, die haben sich zwischenzeitlich mal gemeldet mit, wir stimmen uns immer noch ab, aber es sieht gut aus. Mhm. Also ich bin sehr guter Dinge bei beiden. Und es kam eine dritte dazu, die yeah. jetzt auch dann mit uns in die Gespräche gehen wird und sich dann abstimmen wird. Das heißt, das ist ja auch meine Sales-Strategie so ein bisschen im Hintergrund, so viel wie möglich über uns sprechen und mhm. mit so vielen Hochschulen wie möglich sprechen, vor allem im öffentlichen Sektor. Und dann sollen sich 20, 30 im Hintergrund entscheiden und absprechen und nicht nur eine, auf die wartet man dann und geht dann weiter.
Ja,
ne?
ja.
Das ist, glaube ich, die bessere Strategie, weil dann sagen die ersten zu und vielleicht folgen dann die nächsten. Aber, also wie gesagt, man sieht, wie lange das dauert.
Ja.
Ich schrecke immer so ein bisschen zusammen, wenn die zwei sich melden und dann steht da, ja, bitte noch um Geduld und es sieht gut aus, aber hier klemmt es noch an zwei Stellen und so. Sage ich natürlich, klar, kein Problem, lassen Sie sich nicht zu lange Zeit, aber lassen Sie sich Zeit und wir hoffen auf gute Nachrichten. Ne? Aber ich bin guter Dinge. Ich glaube, dass wir das schnell jetzt hinkriegen, den Eintritt in den Sektor.
Mhm.
Ihr seht, es ist wieder einiges passiert, viel auch im Ongoing noch. Also wir werden auf jeden Fall das ein oder andere Mal nochmal über die gleichen Themen sprechen müssen, aber dann hoffentlich auch mit neuen Geschichten.
Ja.
Wir sind guter Dinge, wir sind ja total geschafft und erledigt, aber auch super glücklich mit den wichtigen und großen Entscheidungen, die wir getroffen haben, die auch jetzt zur neuen Einstellung geführt haben und dementsprechend auch wieder zu sehr viel neuem Workload. Aber die Firma entwickelt sich, sie wächst und das macht uns alle sehr glücklich. Deswegen sind wir da sehr froh. Ja, mein Lieber, ich würde sagen, wir sprechen in zwei Wochen weiter
ja.
und updaten die Leute natürlich wieder und gehen weiter ins nächste Thema.
Was ist passiert?
Natürlich ist in den letzten zwei Wochen auch auf der Welt wieder einiges geschehen. Wir fangen natürlich mit unserem Standardthema an. Krieg gegen die Ukraine. Die ukrainischen Truppen sind in einer schwierigen Lage, geprägt von brutalen Grabenkämpfen und einer abgenutzten Truppe. Russland gewinnt zunehmend die Initiative. Unterstützt werden sie durch mehr Drohnen, Artilleriegeschosse und vor allem Männer. Ja, Russland ist halt deutlich in der Überzahl. Kiews Bürgermeister warf Präsident Zelensky Fehler im Umgang mit dem Krieg vor und forderte mehr Ehrlichkeit bezüglich der Lage der Ukraine. Die Ukraine hat mit zwei US-Unternehmen ein Abkommen zur gemeinsamen Produktion von 155 mm Artilleriegranaten vereinbart. Und bei der UN-Generaldebatte warnte Bundeskanzler Olaf Scholz vor einer Scheinlösung des Krieges und forderte einen gerechten Frieden. Auch neu, ne? Also gerechter Frieden, was heißt das?
Ja, das ist die Frage. Ja.
Jo, also ist so wie bei uns ongoing, leider. Und ich bin wirklich mal gespannt. Ich habe vor ein paar Tagen, habe ich in einer Talkshow gehört, ich glaube, das war bei Markus Lanz, dass das ein Krieg wird, der viele, viele Jahre gehen wird. Also jetzt, wir reden hier jetzt nicht von diesen zwei Jahren, die wir jetzt schon hatten, sondern und auch nicht nochmal nächstes Jahr oder so, sondern viele, viele Jahre. Andere sagen ja, das habe ich auch schon gehört, das wird sich nächstes Jahr entscheiden, einfach weil es keine Männer mehr gibt, weil Ukraine irgendwann auch die Ressourcen ausgehen und weil ja auch USA bald kein Budget mehr hat, um in die Ukraine zu schicken. Da bin ich sehr gespannt, wer recht hat. Ich habe keine Ahnung.
Ja.
Kann beides sein. Ne? Und wenn es aufhört, wie hört es auf? Keine Ahnung.
Absolut. Ja, es ist eine weiterhin verzwickte Situation. Und ja, ich meine, wenn wir in zwei Monaten weiterhin darüber reden, dann reden wir da seit zwei Jahren drüber.
Ja, solange wie es unseren Podcast gibt übrigens.
Exakt, seit der ersten Folge. Ja. Ja, worüber wir höchstwahrscheinlich wohl in zwei Monaten auch noch reden werden, auch wenn ich es lieber anders hätte, ist der Krieg im Nahost, beziehungsweise der Nahostkonflikt, wie er immer bezeichnet wird. Wir haben jetzt aktuell einen Protest gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Israel selbst aufgrund seiner Handhabung des Konflikts mit der Hamas. Die Demonstranten forderten in diesem Fall seinen Rücktritt. Er hat ja quasi über dieses Jahr schon mehrere Demonstrationen gegen sich gehabt, wegen verschiedenster Sachen, schon vor dem Konflikt, wegen seiner Reformation des Justizsystems. Das heißt, momentan schwindet wirklich seine Akzeptanz in der Bevölkerung. Und nach Angaben des Internationalen Verbands der Journalisten sind im laufenden Gaza-Krieg bereits, und das fand ich wirklich erschütternd, 68 Journalisten ums Leben gekommen, die meisten davon Palästinenser im Gazastreifen. Gut, das ist natürlich der Situation geschuldet, aber eben auch internationale Journalisten. Ich glaube sogar, gelesen zu haben, dass es ein deutscher Journalist war oder eine deutsche Journalistin, die gefallen ist in letzter Zeit. Aber gut, das lässt sich bei so einem Konflikt natürlich nicht umgehen. Mhm. Du hattest eben über die UN-Generaldebatte gehabt. Hier hat der Generalsekretär Antonio Guterres den Sicherheitsrat erneut gedrängt, sich für einen humanitären Waffenstillstand im Krieg in Nahost einzusetzen. Denn die Grenze der Belastbarkeit im Gazastreifen sei mittlerweile erreicht. Und last but not least, hier in Deutschland regt sich natürlich in diesem Bezug auch etwas, denn die Innenminister der Länder haben wegen des Terrorangriffs auf Israel angeregt, die öffentliche Leugnung des Existenzrechts Israel unter Strafe zu stellen. Wir hatten ja bereits, dass in Gesprächen war, dass man die Staatsbürgerschaft schon gar nicht mehr erst bekommt, wenn sich nicht zum Existenzrecht Israels bekannt wird. Von daher mal sehen, ob sich das so durchsetzen lässt. Es wurde wohl ein Antrag gestellt an unsere Innenministerin, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, das entsprechend irgendwie umzusetzen. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
Vor allem bin ich gespannt, wie es um die Partei hier in Deutschland gestellt ist, noch in den nächsten 2 Jahren, vor allem wenn wir dann Richtung Bundestagswahl gehen. Und zwar geht es um die AfD, ne, die ja wirklich immer stärker wird. Tatsächlich herrscht in der deutschen Wirtschaft vor allem auch Besorgnis über das krasse Umfragehoch der AfD. Theo Müller, der Eigentümer der gleichnamigen Molkerei-Unternehmensgruppe, bestätigte kürzlich Kontakte zur AfD. Ihr werdet Müller-Molkerei kennen, ne, mit Müllermilch und so weiter. Kennt man. In den deutschen Medien wird er als Milchmilliardär betitelt, ohne seinen Namen zu nennen. Das ist auch sehr witzig. Er traf sich mit der AfD-Chefin Alice Weidel zu einem privaten Dinner in einem Nobelrestaurant in Cannes. Auch sehr schick. Müller betonte dabei, dass sein Interesse dem Programm der AfD und Weidels persönlichen Ansichten zur aktuellen Politik galt. Er fand dabei keinerlei Anhaltspunkt für NS-Ideologie bei Weidel, was für ihn ein absolutes Ausschlusskriterium wäre. Also, er ist kein Nazi, er findet aber das Programm der AfD gut.
Ist ja auch bekannt für wirklich sehr, sehr gutes Parteiprogramm, ne?
Nee, das finde ich richtig lustig. Wirklich, das finde ich richtig lustig. Weil wenn du Nazi bist, Neonazi, keine Ahnung, rechtsgestellt, muss ja nicht heftiger Nazi sein, aber wenn du einfach rechts bist, ja? Ein bisschen rechts. Dann wählst du die AfD, weil die das halt so raushauen. Ihre Stimmungsmache, ihre Slogans und so weiter. Okay, ja. Oder wenn du auch irgendwie, ich sag mal, gegen die aktuelle Politik bist und deswegen Protestwähler wirst und deswegen die AfD wählst. Okay, mach. Aber wegen dem Parteiprogramm, diese Partei zu wählen, das ist, also, ich weiß gar nicht, was den Menschen da durch den Kopf geht. Weil wenn man sich das Parteiprogramm mal anguckt, also wirklich mal anguckt und wirklich mal reinliest, da denkst du dir wirklich, ach du Scheiße.
Pass auf, ich kann dir sagen, warum gerade solche Milliardäre wie Theo Müller dann das Parteiprogramm als Argumentation nehmen. Denn die AfD, so wie zum Beispiel auch die Konservativen in Amerika, sind sehr, sehr turbokapitalistisch eingestellt. Und Turbokapitalismus ist natürlich für einen Milliardär super geil, denn es geht ja da vor allem um nicht viel Steuern und viel, viel Freiheit für die Unternehmen selbst.
Deswegen, das ist mir schon klar.
Ja, wird das gerne dann genommen, ne?
Das ist mir schon klar. Aber was das Parteiprogramm noch sagt, ist, dass die Wirtschaft, die uns ja so uns den Wohlstand so gegeben hat, ne? Die wäre durch Umsetzung des Parteiprogramms der AfD komplett zunichte gemacht. Aber mal komplett auf links gedreht, so, ne? Und also ich habe mich da schon eingelesen und ich habe also nicht alles natürlich, aber ja, so ein paar wichtige Stichpunkte, die man dann halt irgendwie zusammengefasst auch findet, das ist schon spannend.
Also, ja, absolut.
Da denke ich mir immer, lass sie doch mal machen und dann sehen die Leute, oh je. Aber ich weiß nicht, wie viel Schaden sie dann anrichten könnten und ich glaube, das wird zu gefährlich. Deswegen weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall erschreckend, wie unglaublich gut die dastehen.
Ja.
Und es geht ja eher hoch anstatt runter. Und im Osten, also Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, sind die Umfragen ja noch brisanter. Also da geht es ja schon über die 30%-Grenze. Ne? Mhm. Da sind die absolut stärkste Macht. Und ja, so ein Björn Höcke in Thüringen könnte gut oder wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, Ministerpräsident werden und sitzt dann bei der MPK am Tisch. Also krass, einfach krass. Aber siehst du mal, wie das passieren kann. Na, vielleicht müssen wir irgendwann unsere Podcast-Folgen löschen, weil wir hier so abfällig über die AfD sprechen. Und dann leben wir gefährlich,
meine Lieben. Ja, wobei, wir sind ja trotzdem noch recht neutral. Und ich werfe ja auch immer mal wieder ein, dass ich ja auch der Meinung bin, dass man mit ihr reden sollte, beziehungsweise sie reden lassen sollte, weil sie sich dann eben auch am Ende auch selbst entlarven. Aber ja, also ich bin schon echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Darüber hatten wir auch schon Diskussionen. Mhm. Und du hast es immer gesagt, lass sie reden, wir müssen mit denen reden, weil das werden die sich ins eigene Knie schießen. Mhm. Siehst du ja, dass das nicht der Fall ist.
Nein, weil sie meistens halt nicht eingeladen werden und so weiterhin. Also
Chrupalla war jetzt wieder beim Lanz.
Ja, mal wieder bei Lanz. Und jetzt guck dir mal aber an, im Vergleich dazu, wie viel die anderen Parteien halt auftreten. Ne?
Ich finde aber, das wird mehr. Das ist das
Es erste. Wird mehr,
ich
ja.
Find, es wird mehr, auch
müssen
wenn
sie auch
stärker werden.
Genau.
Ja, muss müssen jetzt sie. So sein, klar. Ich meine, wenn 30% aus einem Bundesland die wählen, dann sind die Partei, ja, etablierte Partei, die auf jeden Fall sprechen muss. Okay, sehe ich ein, aber du siehst ja, dass dieses sich selbst vergraben, das passiert nicht, weil die Leute das nicht juckt, weil die Leute sagen, ja, egal, was sie sagen, ich will die trotzdem.
Das ja, wie gesagt, das ist als das Erste oder spätestens, wenn sie irgendwo an der Macht sind und die Sachen nicht so umgesetzt werden können, wie sie sich das vorstellen, und wie die vor allem die Bevölkerung sich das vorstellt, spätestens dann kriegen sie eine Klatsche, so wie es alle anderen Parteien halt auch jedes Mal abbekommen haben.
Den besten Satz finde ich, die AfD ist nicht so stark, weil sie so gut ist. Die AfD ist so stark, weil die anderen so schlecht sind.
Ja.
Das ist so ein geiler Satz.
Ja. Apropos demokratische Parteien, wir bleiben heute vor allem auf Deutschland fokussiert, was die ganzen Neuigkeiten angeht, einfach weil hier so viel passiert ist. Jetzt gerade und morgen findet der SPD-Parteitag statt. Die Parteichefs Saskia Esken und Lars Klingbeil, die dürftet ihr alle kennen, die kommen auch immer wieder in den Talkshows, über die du gerade geredet hast, vor. Lars Klingbeil war, glaube ich, erst vor ein paar Tagen bei Maischberger auch. Die wurden trotz der aktuellen Herausforderungen und recht niedriger Zustimmungswerte der SPD wiedergewählt. Sind also weiterhin Parteichefs. Esken selbst kritisierte hier die CDU und vor allem Friedrich Merz sehr scharf, während Klingbeil vor allem die von dir gerade eben angesprochene AfD angriff, die als arbeiterfeindlich und demokratiefeindlich bezeichnete. Außerdem wurde natürlich über die Reform der Schuldenbremse diskutiert. Da wirst du gleich ein bisschen was noch dazu sagen, weshalb das wohl besprochen wird. Wobei ein veränderter Antrag der Parteiführung angenommen wurde, der starre Begrenzung der Kreditaufnahme ablehnt. Und wer noch nicht zu Wort kam heute, war unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Der ist ja auch SPD-Parteimitglied und der darf morgen reden. Und ja, die aktuellen Beobachter sagen, der müsste also ein bisschen was investieren, um seine ganzen Genossen vom Sitz reißen zu können. Denn der steht ja auch aktuell nicht allzu gut da, vor allem mit seiner Rede, die er in den letzten Tagen im Bundestag gehalten hatte. Da hat er auch scharfe Angriffe von seinen eigenen Mitgliedern abbekommen, dass sie eigentlich im Prinzip komplett nichts aussagend war. Deswegen mal gespannt, was da noch erzählt wird. Das können wir euch leider nicht berichten. Das könnten wir euch auch nicht berichten, wenn wir unseren normalen Samstagsaufnahmetag gehabt haben. Denn das findet ja dann währenddessen statt.
Ja, und du hast es schon gesagt, wir bleiben in Deutschland. Mhm. Auch für unser letztes Hauptthema in den aktuellen News. Und wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Aber nach einem Urteil des Verfassungsgerichts fehlen der Bundesregierung 60 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds, die für Investitionen in den kommenden 4 Jahren eingeplant waren. Das heißt, Deutschland steckt in der Haushaltskrise.
Ja.
Es gibt Überlegungen, wie das Milliardenloch im Etat 2024 gefüllt werden könnte. Eine Option wäre zum Beispiel, die Heizungsförderung rückabzuwickeln oder durch Steuererhöhungen mehr Einnahmen zu generieren, was allerdings, na klar, von der FDP abgelehnt wird. Die Krise betrifft vor allem den Etat für das kommende Jahr sowie milliardenschwere längerfristige Investitionen in den Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft. CDU-Chef Friedrich Merz droht mit einer neuen Verfassungsklage, falls die Bundesregierung für den Haushalt 2024 erneut die Schuldenbremse aussetzt. Eine grundlegende politische Einigung ist Voraussetzung für alle weiteren Schritte. Die Zeit dafür wird knapp, da die Kalender des Kanzlers und der Minister voll sind. Mhm. Was ist denn deine Meinung dazu? Das interessiert mich voll.
Ja, also ich meine, ich bin immer noch der Meinung, und das ist natürlich lustigerweise auch Parteimeinung, also meine Partei, FDP-Meinung, deswegen bin ich ja auch da Parteimitglied, dass wir an sich kein Einnahmeproblem haben, sondern es bei uns in Deutschland einfach brutalst an den Ausgaben hängt. Also wir müssen einfach treffsicherer werden, wie es so schön heißt, wie es auch immer politisch benutzt wird, treffsicherer werden, was vor allem auch unser Sozialsystem angeht, weil wir da einfach so viel Geld reinbuttern und vieles halt einfach da landet, wo es nicht hingehört. Und ich glaube, das fällt uns alles noch oder wird uns alles noch auf die Füße fallen, wenn wir da nicht ordentlich arbeiten. Weil ich meine, du weißt doch selbst, alle schreien die ganze Zeit nach Sustainability, nach Nachhaltigkeit in allem. Mhm. Aber irgendwie wird Finanzpolitik da außen vor gelassen. Also, nimm Schulden auf, mach, nimm Geld. Ja, klar, gar kein Problem. Wer zahlt zurück? Mir egal, irgendjemand in der Zukunft dann. So, aber wenn wir das Gleiche quasi nehmen würden mit, ja, Klimawandel, ach, Quatsch, wird dann halt irgendjemand in der Zukunft sich drum kümmern, dann würden uns hier alle auf die Füße steigen. Also wir müssen einfach aufpassen, dass uns das mit der Finanzierung und Finanzierbarkeit auch nicht auf die Füße fällt. Ich glaube, dann werden wir Probleme bekommen.
Ja, wobei es ja hier bei diesem Problem jetzt um falsche Verwendung von außergewöhnlich genehmigten Mitteln geht. Ne? Mhm. Also es wurden Mittel genehmigt für die Corona-Zeit, das wirklich eine außergewöhnliche Situation darstellte, ja, und extra Fördermittel bereitgestellt wurden und die Bundesregierung hat die anders verwendet, als der eigentliche Zweck besagt, ja, hatte. So, und das hat dann Friedrich Merz scheiße gefunden und hat gesagt, nö, dagegen gehe ich vor, da klage ich, mhm, und hat gewonnen. Ja. So, und klar, kann man sagen, ist rechtlich korrekt so, ne, aber jetzt fehlen 60 Milliarden Euro. Ja. Das ist aber, also es ist eine einmalige Situation. Weißt du, wie ich meine? Also vor, mhm, 3 Jahren hatten wir das Problem noch nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob deine These jetzt so
kräftig, ja, pass auf, also die 60 Milliarden Euro sind ja aus dem Hut gezaubert worden als Sondervermögen für eine kritische Lage.
Genau.
Und das ist genau das, was ich meinte. Das ist Geld, das wir nie hatten. Und halt einfach,
ja, jetzt. Es wurden Schulden aufgenommen.
Nein, ja, noch, genau, nicht. Noch nicht. Es wurden verplant. 60 Milliarden Euro. Die waren, mhm, nicht da, sondern die wurden quasi eingeplant, dass dafür Schulden aufgenommen werden, bis zu 60, mhm, Milliarden. Ja, okay. Und die wurden aber halt dann entsprechend zugeordnet, ja, hier ein bisschen Intel, ne, Chipfabrik, da hatten wir es ja schon drüber, hier, mhm, ein bisschen Klimatransformationsfonds und so weiter und so fort. Das Problem ist halt, dass hier, und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, dass da auch gegen geklagt wurde, einfach für eine solide Finanzpolitik. Generell. Mhm. Das muss auch nicht daran liegen, dass jetzt Christian Lindner quasi Finanzminister ist. Das wünsche ich mir auch von einem SPD- und einem grünen Finanzminister. Das ist mir vollkommen wurscht. Aber hier wird quasi mit Schattenhaushalten gearbeitet, um Sachen zu bezahlen, die eigentlich halt aus normalen Mitteln geschöpft werden müssten. Warum? Weil wir zu viel Geld an anderer Stelle ausgeben und deswegen dann dafür kein Platz mehr da ist. Dann muss halt dann eine Notlage in Anführungszeichen aus dem Hut gezaubert werden, damit man 60 Milliarden extra Schulden aufnehmen kann, weil die Schuldenbremse das ja eigentlich vorsieht.
Aber das verplante Geld, das du gerade angesprochen hast, mhm, in Klimatransformationsfonds und auch in, ja, hier unsere Innovationen und Firmen, die wir hier niederlassen, mhm, oder sich niederlassen wollen, wie Intel zum Beispiel, das musst du ja machen.
Ja.
Das ist ja deine Pflicht, da hast du sogar auch vom Verfassungsgericht hast du da, ja, schon Rüpel bekommen, dass du die Klimaziele nicht verfolgst. Genau. Du musst da rein investieren. Das heißt, die 60 Milliarden wurden ja richtig verplant.
Ja, aber sie wurden aus Mitteln geschöpft, die nicht existieren dürften. So, also
die existieren wegen der Notlage, so,
also,
Corona.
Also, ja, du hättest eher, wenn du es quasi verfassungskonform machen möchtest, musst du halt 60 Millionen woanders einsparen, damit du die 60 Millionen dann ausgeben kannst für die wichtigen Sachen.
Milliarden.
Also, Milliarden. Mhm. Also es spricht keiner dagegen, dass das keine Ausgaben sind, die Pflicht sind. Das ist absolute Pflicht und wir hängen da voll hinterher. Aber genau deswegen muss halt dann an anderer Stelle gespart werden. Es muss geguckt werden, wo lässt sich Geld einsparen, wo müssen wir treffsicherer werden, sodass wir auf die 60 Milliarden kommen, ohne dafür extra Schulden machen zu müssen. Und ich bin der Meinung,
was glaubst du, worauf läuft es hinaus? Schuldenbremse, Löckern oder Steuererhöhung?
Weder noch. Ich glaube, dass wir, wenn alles gut läuft, so erhoffe ich es mir persönlich auch, dass es einfach an die Ressorts geht, wieder Einsparungen vorzunehmen. Und das wird vor allem im Sozialbereich dann der Fall sein. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass das längst überfällig ist, dass da halt auch ordentlich gespart werden muss. Ja, ich richtig investiert werden muss, so rum. Lass es uns lieber so ausdrücken. Ja?
Ich habe es ja vor der Folge schon angekündigt, dass ich ein tolles Was treibt mich um habe. und da geht es tatsächlich um genau dieses Thema. Okay. Aber mit einem ganz bestimmten Beispiel. Und da wirst du schon mal direkt wieder aufheulen. genau, aber ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Okay.
Schließen wir die Rubrik ab mit, wie immer, den zusammengefassten Wirtschaftsnews. Mino, du hast die Ehre heute.
Das ist mir eine sehr, sehr große Ehre. Vor allem mit so einem super tollen Thema starten zu dürfen, denn laut dem Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist die deutsche Wirtschaft nur mühsam dabei, sich aus der aktuellen Wirtschaftslage zu erholen. Wie es aussieht, laufen wir nämlich hier für Q4 auch in Defizit, also dass die Wirtschaft sich leider nicht so schnell erholt, wie es eigentlich hätte sein müssen, liegen also da auch im Schnitt in Europa weiterhin hinterher. Die weltweite Ölproduktion, insbesondere in den USA, hat in diesem Jahr ein Rekordniveau erreicht, was die Bemühungen der OPEC Plus erschwert, die Preise durch Förderkürzungen zu stabilisieren. Das heißt, ne, die Preise, die schießen weiterhin durch die Decke, was ein bisschen schwierig ist. Und dann sitzt ja auch weiterhin in einer Zapfsäule. Die deutschen Exporte sind im Oktober überraschend gesunken, insbesondere wegen des mauen Geschäfts in Europa. Das hat sich jetzt quasi nachlagern, zwei Monate später durch Analysen ergeben. Und was ihr vielleicht auch sehen könnt, die Preise für Nahrungsmittel haben auch im November überdurchschnittlich stark angezogen. Und jetzt halte ich fest, beim Olivenöl, das ist der höchste Preisanstieg, 44%. Das tut mir im Herzen weh, denn das ist meine Basis für mein Everyday Cooking. Als Italiener koche ich natürlich nur mit Olivenöl. Und das ist
Es ist unglaublich, wie teuer das ist.
Boah.
Ist unglaublich. Also ich sehe da Preise 12, 13 Euro.
Ne, das ist für verrückt. Eine kleine Flasche. Oder? Also, ja gut, aber ich meine, die Inflation, die ist skyrocketing weiterhin. Ne? Das ist, ja.
Einen ganzen kurzen Abschluss habe ich noch. Das stand jetzt hier nicht drin. Das hatte ich kurz vor der Folge tatsächlich noch gelesen.
Ja.
Und zwar, kennst du den ehemaligen UFC-Fighter Conor McGregor?
Ja.
So, der, weißt du, was der gemacht hat?
Sag mal.
Der hat angekündigt, Präsident von Irland zu werden. Ja, du lachst. Du lachst. Natürlich wird das supported von Elon Musk, klar. Und er wird übel gefeiert, ja. Also er hat es jetzt nur auf Twitter angekündigt, ja, so wie man das halt macht heutzutage. Entschuldigung. Und da bin ich wirklich gespannt, was da dran ist. Also ich habe das nur so überflogen, habe gehört, der hat es angekündigt, keine Ahnung, wie serious der ist, ob das nur ein Joke ist oder ob das wirklich irgendwie ernst wird. Kann ich mir bei dem aber sehr gut vorstellen und ich glaube, dass der eine sehr gute Chance hätte zu gewinnen.
Also ich habe keinerlei Ahnung, wie das irische Wahlsystem funktioniert, also kein Plan, ob man das dann so machen kann wie in Amerika, dass quasi eine Person dafür antritt oder ob man Parteimitglied sein muss. Keine Ahnung.
Aber also wenn das nicht der Fall wäre, dann würde er wahrscheinlich auch nicht einfach hinstellen und sagen, ich will Präsident werden. Weil das ist ja wie wenn du dich hinstellst und sagst, ich werde morgen Bundeskanzler. So.
Muss halt eine Partei eintreten, ne?
Ja, ja aber was ich meine, das würde er, glaube ich, nicht einfach nur so raushauen. Keine Ahnung, wir können uns ja mal schlau machen.
Ja,
das nächste
machen,
Mal habe ich nur als sehr, sehr lustige Headline noch wahrgenommen. Weil das, also in der, weißt du, man lacht darüber, aber in der heutigen Zeit, ich würde mich nicht wundern, wenn das einfach passiert.
Ja.
Ich würde mich nicht wundern. Ja. Und dann, also es wird auf jeden Fall lustig. Ich hoffe, der wird gewählt. Das wäre so witzig. Wirklich, der dann so auf einer öffentlichen Pressekonferenz kommt dann rein, viel zu spät. Sorry, I'm late, but I don't give a fuck.
Also ich kann euch bei solchen Nachrichten einfach nur ans Herz legen, mal den Film Idiocracy zu gucken. An das erinnert mich das einfach, wenn ich sowas höre. Das lasse ich jetzt einfach mal so unkommentiert stehen. Schaut euch den einfach mal an.
Was treibt euch um?
Schwuppdiwupp, dann ist es auch schon fast wieder rum und wir sind in der letzten meiner Lieblingskategorie, nämlich was uns so umtreibt. Und Paula, jetzt hast du es ja quasi gerade eben schon angeteased. Ich bin gespannt wie ein römischer Flitzebogen. Erzähl mal, was treibt dich denn gerade um?
Also, die Jusos, kennst du, die Jugendorganisation der SPD, hat einen Vorschlag gemacht. Noch keinen offiziellen Antrag, aber einen Vorschlag und überlegt sich das auch wirklich als Antrag rauszuhauen. Jedem 18-Jährigen Und zwar unabhängig von Aufenthaltsstatus tatsächlich. Eigentlich ist es nur wichtig, dass man einen Wohnsitz in Deutschland hat. Zum 18. Lebensjahr eine sogenannte Erbzuschuss zu gewährleisten. Und zwar in Höhe von 60.000 Euro. Jedem, der 18 wird, soll 60.000 Euro bekommen. Nicht zweckgebunden, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, jeder. Finanziert werden soll das durch höhere Erbschaftssteuern. Mhm. Ne? Also Reiche sollen besteuert werden, es soll eine Reichensteuer geben, es soll eine Erbschaftssteuer geben. Und da aus diesen Fonds soll das dann finanziert werden, das heißt Umverteilung. Ne? Weil die Jusos der Meinung sind, es ist irgendwie zu sehr Kapital immer bei der einen Familie und es bewegt sich nicht und es ist zu ungerecht und ungleich verteilt. Mhm. Okay, kann man ja irgendwo nachvollziehen. Ich finde den Vorschlag richtig geil. So, und das weiß ich, dass wir beide jetzt da in die übelste Diskussion gehen, weil ich mir vorstellen kann, dass du da komplett dagegen bist. Ich gehe sogar noch weiter. Ich würde sagen, gib nicht den 18-Jährigen 60.000 Euro. Das würde die Eltern natürlich enorm entlasten. Du kannst die Kinder studieren schicken, du kannst sie auf Reisen schicken, du kannst sehr, sehr viel finanzieren, was die Eltern sich vielleicht nicht hätten leisten können. Führerschein, all diese Dinge. Ich gehe sogar noch weiter und sag, mach das oder gib den 30.000 Euro und gib nochmal 30.000 Euro an Eltern, die ein Kind kriegen. Also für jedes Kind kriegen die Eltern 30.000, 50.000, 60.000 Euro. Warum? Jetzt mein Argument. Eltern sind im Normalfall sind Eltern jung. 20, 30, 35 Jahre alt. Das heißt, am Anfang ihrer Karriere, am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn müssen sich zurechtfinden, haben in der überwiegenden Mehrheit keine Vermögenswerte. Das heißt, sie müssen sich schwer arbeiten, was aufbauen und haben Probleme, sich Kita-Plätze leisten zu können, haben Probleme, gutes Qualitätsessen zu kaufen, was den Kindern auch jetzt nicht irgendwie schadet. Ja, und wir wissen alle, wie teuer das Leben geworden ist. Das heißt, junge Familien sollten da einfach noch mehr gefördert werden, meiner Meinung nach. Und gleichzeitig finde ich die Aussicht, dass mein Kind dann mal 60.000 Euro kriegen soll, wenn es 18 wird, würde mir eine unglaubliche Sicherheit geben, wenn ich nicht selber natürlich ultra vermögend wäre. Das heißt, man müsste dann eine klare Grenze ziehen, bis wann oder wie viel dürfen die Eltern verdienen oder wie viel darf das Kind überhaupt schon verdienen, wenn es schon Geld verdient, gibt's ja auch. Um diese Auszahlung zu tätigen, macht man es vielleicht doch zweckgebunden, ja, kann man ja vielleicht machen, macht man es vielleicht nicht abhängig vom oder unabhängig vom Aufenthaltsstatus, sondern es muss eine deutsche Staatsbürgerschaft bestehen, wie auch immer, ja. Ist egal, über Details kann man streiten, aber ich finde die Idee, und ich bin ja auch Verfechter vom Grundeinkommen, ich finde die Idee, dass man zu gewissen Zeitpunkten in seinem Leben, wo man Starts benötigt oder Kickstarts benötigt, finanzielle Spritzen, finanzielle Unterstützung erhalten soll, in einem extremen Maße und jetzt nicht durch Bürgergeld oder solchen Dingen, sondern wirklich auf einen Schlag hier, mach, was du machen möchtest, versuch es, finde ich großartig, die Idee. Wird das ausgenutzt? Mit Sicherheit. Wird da viel Geld auch für was Falsches ausgegeben? Mit Sicherheit. Aber gibt es auch unglaublich viele Leute, die das richtig und sinnvoll einsetzen würden und dementsprechend ihr Leben dann einfach ganz neu planen und gestalten können? Auch mit Sicherheit. Deswegen, ich bin dafür. Bitte machen.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Paula, ehrlicherweise. Und du wunderst dich, warum wir 60 Milliarden Euro Scheinvermögen aufnehmen müssen, um wichtige Investitionen tätigen zu können.
Nein, ich bin voll deiner Meinung. Wir geben falsch aus, aber das ist nicht falsch ausgegeben. Wir können woanders sparen.
Das ist komplett falsch ausgegeben, meiner Meinung nach.
Nein, auf gar keinen Fall.
Also, du hast eine fundamental andere Vorstellung von, wie der Staat zu funktionieren hat, als ich. Das sieht man daran, dass du das halt befürwortest. Ich bin der Meinung, dass der Staat nicht dafür da ist, einem Geld zu schenken.
Ja, aber du lebst in einem Sozialstaat Deutschland. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Sozial? Nein.
Ich glaube, wenn du das Bürgergeld anders strukturieren würdest und solche Zahlungen leisten würdest, wäre das Geld viel, viel effizienter eingesetzt. Viel.
Also wir verbrennen so oder so zu viel Geld, aber ich möchte auch keinem 60.000 Euro schenken, egal wie schön der Gedanke dahinter ist. Ist meiner Meinung nach nicht die Aufgabe des Staates, es ist die Aufgabe des Individuums dafür zu sorgen, für eine Familie sorgen zu können. Und wenn es nicht für eine Familie sorgen kann, sollte es keine Familie
gründen. Ist falsch, Mino. Ist absolut falsch. Ist richtig falsch, weil du du gibst alles für dein Kind. Du gehst jeden Tag arbeiten, wenn du ein Kind hast. Natürlich gibt es ein paar Leute, die machen das nicht. Das ist aber dann Selbstverschulden. Aber du gehst hart arbeiten. Es treffen dich aber immer wieder Rückschläge. Du hast immer wieder Dinge zu bezahlen, wo du nicht eingeplant hast. Du hast immer wieder Jobverluste. Du hast immer wieder Krankheiten. All diese Dinge passieren im Leben. Und wenn du dann weißt, und das hast du in keinem anderen Staat der Welt, und deswegen, dass man überhaupt über sowas diskutieren kann, steht für einen tollen Staat Deutschland, ja, heißt, dass du sagen kannst, okay, mir kann sowas passieren und ich kann vielleicht auch mal paar Monate raus sein aus meinem Job, aber ich kann trotzdem für meine Familie sorgen.
Das kannst du, du kannst auch ohne 60.000 Euro vom Staat geschenkt zu bekommen, wenn du arbeitslos bist, auch für dein Kind bezahlen. Dafür gibt es nämlich so Sachen wie
Korrekt.
Bürgergeld. Genau,
dafür ja, natürlich,
brauchst du aber keine 60.000 Euro, die der Staat dir schenkt. Das ist nicht die Aufgabe des Staates, 60.000
Euro. Bürgergeld ist auch geschenkt.
Aber nicht 60.000 Euro auf einen Schlag jemand zu schenken. Bürgergeld ist nicht.
Es ist noch viel mehr. Die Leute, die Bürgergeld beziehen, kriegen viel mehr als 60.000 Euro, wenn sie das über mehrere Jahre machen. Es geht ja nicht darum, den täglichen Verbrauch zu bezahlen. Es geht nicht darum, Miete zu bezahlen. Es geht nicht darum, Stromrechnungen zu bezahlen. Dafür sollen die Leute arbeiten gehen, die es können. Ja. Es geht darum, dass du an einem gewissen Zeitpunkt in deinem Leben finanzielle Unterstützung brauchst. Junge Familie, es geht nicht, guck mal, wenn du heute Lehrer bist und Altpflegerin, ja, und das sind deine Berufe, sehr ehrenwerte Berufe, okay, die deutlich weniger verdienen als wir. So, die kriegen dann ein Kind, kriegen zwei Kinder und werden ihr ganzes Leben in dem Beruf verbringen, werden auch keine großen Gehaltsanpassungen mehr erfahren. Die müssen dann damit auskommen.
Ja. So.
Und wenn die wissen, sie kriegen aber 120.000 Euro, kriegen die Kinder, wenn sie 18 sind, also 60-60, dann wissen die, weiß die Familie, ich muss jetzt nicht jeden verdammten Cent zurücklegen, weil und ich würde gerne meinen Urlaub fahren, kann ich nicht, ich muss sparen, damit später mein Kind einen Führerschein machen kann. Diese Schicksale gibt es in Deutschland zuhauf.
Natürlich gibt es sie zuhauf. Aber das Leben ist auch nicht fair. Es ist halt einfach so. Ich bin kein Paula, es tut mir leid, wir haben da wirklich eine komplett andere Vorstellung. Ich bin nicht, also
ja, aber selbst wenn es mich.
Doch,
das ist kein Argument.
Natürlich ist das ein Argument. Was ist denn das Argument dafür? Ja, Leute brauchen es halt. Das ist kein Argument. Kein Argument.
Wir leben im Sozialstaat und wir zahlen Steuern.
Ja, aber ein Sozialstaat bedeutet nicht, dass wir in einem sozialistischen Staat leben, in dem der Staat einem das Geld schenkt. Das ist eine komplett andere Sache. Deswegen auch kein Wunder,
Was ist denn Kindergeld? Wie viel Kindergeld kriegt man denn bis zum 18. Lebensjahr? Hast du es mal ausgerechnet?
Nee, habe ich nicht ausgerechnet.
Ja, rechne mal aus. Wie viel Geld du kriegst für dein Kind bis zum 18. Lebensjahr?
Ja, 250
Euro im Monat.
Ja, pass auf, dann wie wär's, wenn du die 250 Euro zurücklegst und dir damit dann am Ende das deinen Kindern gibst? Warum sollte
und wenn deine Kita 400 Euro kostet?
Ja, aber pass auf, also wenn das ja schon mehr als 60.000 Euro sind, dann müssen wir ja das Kindergeld wegnehmen und dann kriegst du 60.000 Euro beim 18. Geburtstag. Aber du willst ja jetzt beides.
Ich will beides, ja.
Genau, das heißt.
Brauchst du auch. Brauchst
ja, aber pass auf, dann bekommst du aber halt ein weiteres Geschenk. Und das ist ja genau die Sache.
Weißt du, siehst du, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich verdiene jetzt mit Compounder oder mit was auch immer so viel Geld, ich brauche das dann gar nicht mehr, okay, verzichte ich drauf. Ich könnte auch jetzt aufs Kindergeld verzichten, irgendwie. Ich würde trotzdem überleben. Ich könnte trotzdem meiner Tochter alles kaufen. Aber ich krieg das und kann das natürlich auch zur Seite legen. Ich kann das für andere Dinge investieren. Ich kann es in die Kita investieren. Wie auch immer, ist meine Angelegenheit. Aber es ist einfach ein Zurückgeben vom Staat an die Bürger, die das sowieso schon eingezahlt haben. Und genau das Gleiche ist Bürgergeld, genau das Gleiche ist Krankenversicherung, genau das Gleiche ist alles. So. Und das, dass die Bürger einzahlen und dann einen Teil davon zurückbekommen, wenn sie es brauchen. Und wenn sie es brauchen, ist das Geld zur Stelle. Das heißt, wenn du das so finanzpolitisch richtig planst, dass du das Geld hast und hättest, und wenn du es richtig machst, hättest du das Geld, kannst du jedem 18. das auszahlen. Und wie gesagt, es wird ja finanziert von Reichen. Es
genau.
wird nicht finanziert von dir und mir.
Was ist daran es fair? Was ist daran fair, dass wir den Leuten das Geld wegnehmen, die dafür gesorgt haben?
Na, wegnehmen. Das ist eine Prozentzahl, dass die nicht spüren. Aber es ist eine Umverteilung. Also wenn ich reich wäre, ich würde es nehmen.
Du darfst, was, wenn du reich bist, machen, was du möchtest, Paula. Jeder darf mit seinem Geld machen. Ich würde das auch gerne freiwillig rausgeben. Ich bin aber kein Fan dafür, Leuten das aufzuzwingen und zu sagen, ja, tut mir leid, du bist jetzt leider über diese Einkommensgrenze gerutscht, bei dem wir dir halt jetzt irgendwie 80% deines Dings weg, also fiktiv gesprochen, ne? 80% jetzt wegnehmen. Egal, ob du dann noch so viel hast, es ist auch ist für mich gar kein Argument zu sagen, naja, du verdienst halt 50 Millionen im Jahr, da tun dir 45 Millionen nicht weh, wenn ich sie dir wegnehme. Das ist,
nein, nicht 45 nein, Millionen, das also, ist doch völliger Schwachsinn.
Nein, du weißt, was ich damit sagen möchte.
Es sag geht, 60.000. 60.000.
Nein, es ist, du nimmst nicht von einer Person 60.000 Euro weg.
Sag, doch, grob gesagt, wenn du das mal ausweitest, wenn du die Obergrenze nicht 45 Billionen machst, sondern 300.000 im Jahr, dann kannst du von jedem einen gewissen Teil abgeben und du machst es ja nicht ein auf einen Schlag, sondern nach und nach.
Ja, aber du weißt, wie viel Geld bei 60.000 Euro pro Kopf, der ausgezahlt werden muss, was weiß ich, wie viel hunderttausende Mal im Jahr. Ja?
Das wäre mal gut zu wissen, ne?
Ja, genau, da reden wir über Milliardensummen. So, und dann,
deswegen sage ich ja, ich würde nicht zum 18. Lebensjahr, obwohl ich die Idee sehr gut finde, ich würde jungen Eltern.
Aber ist ja wurscht, solange 60.000 Euro, 100.000, 30.000, 40.000, ist es egal. Das Geld muss irgendwo herkommen. Und das Geld nehmen wir den Leuten weg, die sich das erarbeitet haben.
Oder geerbt haben.
Und dann hat es halt jemand vorher erarbeitet. Ich finde,
wir erarbeiten auch unser Geld und zahlen Steuern und zahlen extrem viel. So. Genau. Und ich finde, also, wenn wir das haushaltspolitisch bzw. finanzpolitisch nicht hinkriegen, das aus den Steuern, die wir einnahmen, zu bezahlen, dann muss es halt so eine Steuer geben. Das ist mein Argument. Wenn wir es nicht hinkriegen, weil wir das für andere Dinge
verblasen. Nein, warum? Ja? Dann, das heißt ja, dass wir, also A, wir verdienen, also wir drücken so viele Steuern ab wie kein anderes Land dieser Welt. Kriegen es damit nicht gebacken.
Ist sowieso schon.
Ja, pass auf, kriegen es damit nicht gebacken, unsere sowieso immensen Sozialausgaben zu decken. Müssen also an den Sozialabgaben irgendwie kürzen und wollen dann aber gleichzeitig wieder Sozialabgaben drastisch erhöhen, indem wir Leuten 60.000 Euro schenken. Wie willst du das jemandem versuchen klarzumachen? So, sorry, wir kriegen es nicht anders geschissen, also musst du jetzt dafür bezahlen.
Ja, das sage ich ja, das darf ja nicht passieren.
Also ja, muss es aber.
Nein, muss es nicht. Du und ich bezahlen dafür nicht, sondern die Leute, die das auf jeden Fall sich leisten können.
Ja, aber die Leute, die sie, ja, natürlich. Aber jetzt, rechne uns mal ein, wir sind da in, weiß ich nicht, 10 Jahren soweit. Wir beide würden freiwillig sagen, ich gebe dir das Geld so, braucht nicht der Staat zu kommen. Ne,
das ist doch Schwachsinn. Du, da gibst du deinem Freund was und dann gibst du dem anderen was.
Ja, genau.
Der Familie im Plattenbau, die du nie zu Gesicht bekommst, weil du in deiner elitären Villa lebst, die siehst du nicht und denen gibst du kein Geld.
Ja, aber ich
die brauchen es aber.
Die brauchen es, weil du sagst, die es brauchen. Ich sehe den Staat nicht in der Verantwortung, die einfach Geld wegzunehmen und zu sagen, sorry, du bist über einer gewissen Einkommensgrenze, damit finanzieren wir jetzt irgendwelche anderen Leute. Das ist nicht die Aufgabe des Staates, nicht in diesem Ausmaß.
Das ist die Aufgabe eines Sozialstaates.
Nicht in diesem Ausmaß. Es steht nirgendwo verankert, der Sozialstaat definiert sich daraus, dass wir Kindern 60.000 Euro zum 18. Geburtstag schenken. Das ist nicht die Aufgabe des Sozialstaates.
Überleg doch mal, was passiert denn gerade mit dem Bürgergeld? Wie viel Geld werden von dir
aber
und mir von den Steuern dafür?
An einem Bürgergeld hängen Bedingungen. Dein Bürgergeld kriegst du abgenommen, wenn du ab einer gewissen Zeit nicht wieder auf den Arbeitsmarkt gekommen bist. Fertig aus, Mickey Maus. Das ist nicht 60.000 Euro, hier mach was
außer du willst. Außer du hast gewissen Tricks und gehst dann einfach nicht mehr in den Arbeitsmarkt. Oder du kannst nicht mehr rein. So, die Leute sollen es natürlich kriegen, aber die leben dann von 500 Euro. Was sollen sie denn damit machen? Ja, egal. Ich finde, es ist auch eine Bedingung, dieses Geld auszuzahlen. Du musst 18 werden. Und du kriegst nicht als 19er kriegst du das nicht und du kriegst es nicht als 17-Jähriger. Du kriegst es als 18-Jähriger. Und von mir aus, lass es uns an mehr Details knüpfen. Lass es mit deutscher Staatsbürgerschaft verbunden sein. Das
ist,
ja, okay.
Ist mir, also,
lass es mit, was weiß ich, Obergrenze fürs Einkommen. Lass es damit verbunden sein. Okay. Ja, Leute ab einem gewissen Einkommensgrenze sollen es halt nicht kriegen, aber die muss hoch sein, ja, also nicht Mittelstand, ja, die sollen das auch kriegen. Weil wie gesagt, es geht da nicht nur um das Kind, sondern auch um die Eltern und wie die ihr Leben verbringen, mit Rücklagen, mit immer teureren Preisen, mit allem Möglichen und das spielt sich wieder aufs Wahlverhalten aus. So, das heißt, wenn du den Leuten die Angst nimmst, wenn du die Leute die Sicherheit gibst, wenn du den Leuten versicherst, pass auf, der Staat ist da, wir helfen euch, wo wir können, ja, weil das ist nicht das Geld vom Bundeskanzler, das ist nicht das Geld vom Finanzminister, das ist das Geld der Leute. Und die Leute sollen es zurückkriegen, weil was ist das Gegenargument? Wir schicken es in die Ukraine, wir schicken es nach Israel, wir schicken 500 Millionen Euro im Jahr nach Peru. Finde ich super. Ich finde die Maßnahmen gut, ja. So muss man auch machen, aber guck, wie viel Geld da ist. Und als allererstes soll doch der junge 18-jährige deutsche Staatsbürger das kriegen, oder nicht? Nö. Der dann damit sein Leben bestreiten kann.
Sehe ich wirklich nicht so. Also A, ist das populistisch, weil das ist ein Wahlgeschenk, so von wegen, hier, wähl mich, weil ich gebe dir 60.000 Euro, wenn du 18 bist.
Das wird in der Verfassung verankert, dann muss es jeder
so
machen.
Nein, nein. Nein.
Dann also, muss das auch eine AfD so machen.
Ja, also da kommst du sowieso nicht hin, das in der Verfassung zu verankern, weil da steigen dir drei Parteien mindestens auf den Kopf im Bundestag.
Ich sag doch, wir sind da sehr unterschiedlich.
Also da kommst du bei mir nicht durch, weil ich selbst wenn es mich betreffen würde, ich möchte das nicht haben. Das ist nicht meine Vorstellung vom Staat. Der Staat hat nichts in dieser Entscheidung zu suchen. Weder mir Geld wegzunehmen, wenn ich das hätte, um es irgendjemandem random zu seinem 18. Geburtstag zu schenken, noch andersrum dir solche Geschenke zu machen. Das ist nicht, meiner Meinung nach, nicht die Aufgabe des Staates. Der Staat hat für andere.
Ich finde es auch okay. Und ich finde auch okay, dass du eine Meinung hast. Ich finde nur, deine Argumente sind einfach nicht ausreichend. Weil die ganz viele Leute in ihrem ganzen Leben, nicht wie du und ich, die hart arbeiten, damit es irgendwann hochgeht, das Gehalt, sondern die ihr ganzes Leben in einer Gehaltsklasse leben werden und das niemals finanzieren könnten, die immer auf Hilfe angewiesen sind. Und diese Leute brauchen das.
Das ist schön und gut. Ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn du möchtest, was an deinem Leben ändern kannst und dass die Bedingungen auch da sind, das zu machen.
Ja, das ist halt richtig. Das ist richtig Liberalismus, was du
ja,
da sagst.
Ja, natürlich.
Aber es ist nicht Realismus. Es tut mir leid.
Nö, würde ich nicht. Würde ich nicht so unterschreiben, weil ich genügend Beispiele kenne, bei denen es eben genau der Fall ist. So, ich weiß ganz genau, ich muss mich nicht anstrengen, weil ich kriege genügend Geld vom Staat, jetzt schon. Warum sollte ich also meinen Arsch hochkriegen und ein bisschen mehr machen, damit ich selbst das voll finanzieren kann?
Du glaubst, dass für junge Familien oder generell Familien ihr ganzes Leben dann faul auf dem Arsch sitzen, weil sie wissen, dass die Kinder mit 18, 16, ja also,
nein,
das ist
ich
doch
sage,
kein Argument.
Nein. Ich sage,
die wollen doch auch mit, wenn das Kind 7 ist, in Urlaub fahren, oder nicht?
Ja, und dann
sollten sie das Geld, was sie verdienen, können sie dafür ausgeben und müssen es nicht zurücklegen, dass später noch ein Führerschein etc. bezahlt werden muss. Verstehst du das?
Ja, das verstehe ich schon. Aber wie wäre es, wenn das Kind vielleicht auch schon lernt, selbst Geld zu verdienen, um sich das leisten zu können, anstatt eben dann darauf zu warten, bis es 18 ist, 60.000 Euro vom Staat zu bekommen? Tut mir leid, so habe ich das selbst auch gemacht. Ich habe auch für meinen Kram gearbeitet und habe nicht vom Staat 60.000 Euro bekommen.
Kriegst das heißt, auch Kinder hin. Sollen arbeiten gehen, damit sie ihre Dinge sich selbst leisten können.
Ja, wenn es nötig ist, schon. Wenn die Familie es nicht aus eigener Kraft schafft, muss jeder helfen. Hat früher schon so funktioniert. Weiß ich nicht, warum auf einmal, wenn man im Jahr 2023 angekommen ist, sagen muss, ja, okay, der Staat muss jetzt 60.000 Euro schenken, sonst schaffen wir das nicht. Paula, jetzt mal ganz im Ernst.
Schaffen tust du es schon, aber es ist halt viel, viel einfacher.
Ja, natürlich ist es viel, viel einfacher.
Kinder geht
aber
arbeiten.
Was ist das für ein Argument zu sagen, ja, es ist dann halt einfacher? Das ist genau das gleiche Argument, nur andersrum.
Nein, es ist viel einfacher und entspannter und ich lebe hier in dem Land dann einfach viel, viel, viel besser. Weißt du, ich als junge Familie kann, wenn mein Kind 7, 8, 9, 10, 11, 12 ist, jedes Jahr einmal in Urlaub fahren. Ich kann meinen Kindern was zum Weihnachten schenken. Ich habe hier auf meiner Marktstraße stehen 100 Bäume und an diesen Bäumen hängen unfassbar viele Zettel mit Wünschen von Eltern für ihre Kinder, wo drauf steht Puzzle, Einkaufen auf dem Wochenmarkt, 50, 20 Euro Beträge, dass sich die Leute nicht leisten können. Wir haben eine fucking Armut in diesem Land, die immer größer wird, die keiner sieht, über die keiner spricht, ja, weil wir ja dieses reiche Deutschland sind. Nein, sind wir nicht. Und ja, jeder muss seinen Arsch hochkriegen und arbeiten. Und das machen ein sehr, sehr großer Teil in diesem Land. Geht arbeiten. Wir haben eine sehr, sehr geringe Arbeitslosigkeit. Okay, also ganz viele Leute gehen arbeiten. Und nicht alle haben das Privileg, wie du und ich, an einem Traum zu arbeiten, der immer, immer lukrativer wird und wir darauf hinarbeiten, dass wir irgendwann wirklich auch wohlhabend sind, ja? Sondern die haben sich einen ehrenwerten Beruf ausgesucht, den sie tagtäglich ausüben und die trotzdem nur ihre 2 netto kriegen.
Ja, und an dem muss man was machen und nicht indem ich 60.000 Euro jemandem
schenke. Daran wird aber nichts gemacht. Daran wird nichts gemacht. Das ist doch ein blödes Argument. Daran wird nichts gemacht. Das passiert nicht. Wie viele Jahrzehnte wird da schon dran rumgemacht? Das wird nicht passieren. Deswegen so ein Antrag von den Jusos, ja, der einfach mal so rausgepfeffert wird und jetzt zur Debatte steht, so wie wir beide jetzt hier debattieren, das ist mal ein Movement, okay? Das wird natürlich, wahrscheinlich wird es nicht kommen, ja? Kommt ja auch nur von den Jusos, kommt ja nicht mal von der richtigen SPD. So, wenn das jetzt der Scholz auch noch reinbringen würde in seinem Haushaltsskandal da, in seiner Haushaltskrise, das funktioniert nicht.
Natürlich.
Aber es ist ein sehr, sehr, sehr guter Vorschlag. Es ist ein sehr guter Gedanke einfach, wie man sich reinfühlen kann in Situationen, die im Leben einfach geschehen. Und wo man dann sagen kann, okay, wie kann ich den Leuten, die es wirklich brauchen, wirklich, wirklich brauchen, zu einem Zeitpunkt, wo sie es wirklich brauchen, helfen?
Das war nicht das, was du beschrieben hast. Leute, die es wirklich, wirklich brauchen, bekommst du einen Zeitpunkt, dem sie es wirklich, wirklich brauchen. Alle 60.000, nein, alle 60.000 Euro ist nicht ein, Leute, die es wirklich, wirklich brauchen.
Man muss das an Details knüpfen, man muss gewisse Dinge ändern. Die haben gesagt, komplett zweckungebunden, die haben gesagt, nur 18, egal ob Flüchtling oder deutscher Staatsbürger. Natürlich muss man daran arbeiten, natürlich muss man Regelwerke finden, wem gesteht das zu? So, aber es wird dann auch am Ende die Menschen treffen, die es wirklich brauchen. Okay? Auch mit Regelwerk. Und denen gönne ich das von Herzen.
Aber es trifft auch jetzt schon mit anderen Sachen nicht die richtigen Leute. Das ist ja halt genau das Problem, das wir im Sozialstaat haben. Und das wird sich auch nicht
das besser. Das ist ja wieder deine Finanzpolitik, da stimme ich dir auch zu.
Ja,
da hast du
einen Punkt, aber
dass das Geld falsch ausgegeben wird. Aber da wird es nicht falsch ausgegeben, in so einem Vorschlag.
Weiß ich nicht. Also ich sehe da sehr viele rote Flaggen auftauchen und sehr viele Lücken. das lasse ich so nicht durchgehen. So schön der Gedanke.
Krass,
vielleicht.
Das erste Mal so eine richtige Auseinandersetzung hier, ey.
Ja, die hat auch nur 25 Minuten gedauert.
Krass. Ja, also man sieht oder man hört, ab und zu sind wir dann doch nicht einer Meinung. Es ist ganz witzig, weil Mino und ich eigentlich ganz, ganz oft politisch auch nah beieinander sind. Mhm. Ne? Ich dir auch oft zustimme in dem, was du sagst, aber oft auch nicht. Da habe ich aber dann nicht so eine krass abweichende Meinung wie jetzt heute dazu. Finde ich aber gut, dass ich mit dir da so drüber reden kann und wir diskutieren können. Wir haben auf jeden Fall da unterschiedliche Ansichten, aber ja, finde ich schön und ich hoffe, dass es kommt.
Und ich hoffe, dass ich es irgendwie verhindern kann, wenn möglich. Ja, meine lieben Leute, ihr habt es ja mitbekommen, diese Diskussion ist gerade etwas ausgeufert, auch wenn sie Spaß gemacht hat, auch wenn wir uns gegenseitig ein bisschen, sag mal, virtuell den Kopf eingeschlagen haben. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal einen kurzen Strich drunter. Beim nächsten Mal hört ihr auch mal wieder was von mir, aber ich würde sagen, einfach um wie habe ich es beim letzten Mal so schön genannt, den Hackbraten, der diese Frikadelle, die wir jemandem am Ohr gelabert haben, dieser Hackbraten, der es mittlerweile ist, ein riesiger Hackbraten, um den nicht noch größer werden zu lassen, lassen wir es für heute gut sein. Wir haben ja höchstwahrscheinlich noch eine Folge dieses Jahr. Mal gucken, wie wir das geregelt bekommen, weil sie turnusmäßig an Weihnachten wäre. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Sonst kurz nach Weihnachten oder so. Aber wir haben zumindest noch mal einen schönen Austausch dann dieses Jahr. Dann lassen wir einmal das Jahr Revue passieren, was denn so dieses Jahr unsere Highlights waren insgesamt. Deswegen da schon mal als kleiner Teaser im Voraus. Wir haben ja auch noch zusätzlich dazu, wie gesagt, die Bonusfolge, die wir nächste Woche veröffentlichen werden. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall noch ein bisschen Content von uns bekommen. Paula, trotz dieser marxistisch-leninistischen Diskussionen, die wir hier am Ende hatten, hat es mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht mal wieder heute. Ich hoffe, dir auch. Mhm. Mhm.
Nein, auf jeden Fall, klar. Ich wollte ja unbedingt, dass wir die Aufnahme heute noch machen, obwohl du morgen so früh zu mir kommst,
ja,
weil mir das immer gut tut, mit dir zu sprechen und mich auch auszutauschen und ja, so unsere 2 Wochen Revue passieren zu lassen, aber auch mal kritischere Themen zu besprechen.
Ja, natürlich. Das muss ja auch mal sein. Ne? In einer guten Beziehung kracht es ja auch manchmal. Das gehört sich so. Da muss mal ein bisschen Luft gemacht werden. Das ist ja bei uns dann auch nicht anders. Auf jeden Fall hoffen wir, dass ihr genauso viel Spaß auch jetzt am Ende hattet. Bin mal gespannt. Lasst uns auch gerne mal wissen, was gefällt euch? Seid ihr pro 60.000 oder, so wie es gehört, gegen 60.000?
Wer hat recht?
Genau. Lasst es uns gerne mal wissen. Das würde mich auch mal jetzt persönlich interessieren. Und ansonsten heißt es natürlich wie immer, like, share, fave und subscribe. Ne? Wenn ihr uns noch nicht euren Freunden empfohlen habt, dann macht das mal bitte. Und was ich noch jetzt am Ende, das habe ich ganz vergessen, wollte ich eigentlich am Anfang sagen, was ich eigentlich noch klarstellen wollte vom letzten Mal. Liebe Omi, die hat mich darauf nämlich hingewiesen. Ich hatte ja gesagt, meine Weihnachtsstimmung, die startet am Toten Sonntag. Offiziell, nach kirchlicher Regel, fängt die Weihnachtszeit natürlich erst nach dem Toten Sonntag an. Das wollte ich nochmal kurz mit reinbringen. Entschuldigung, Omi, habe ich dir ja schon persönlich gesagt.
Man kann dich gar nicht ernst nehmen.
Aber
in den politischen Debatten. Weil
genau, man kann mich in den politischen Debatten wegen Toten Sonntag nicht ernst nehmen. Das wollte ich nochmal kurz
Kein Plan von nix und dann solche Thesen ausstellen.
Exakt. Deswegen, das wollte ich am Ende nochmal klarstellen. Faktencheck kommt auch bei uns mal vor. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in 2, bisschen weniger, bisschen mehr, wer weiß, Wochen wieder. Schaltet gerne wie immer rein und ich freue mich drauf.
Mich auch. Bis dann, Leute. Ciao.
Mein Idiot.